Guten Morgen, liebe Gemeinde, lieber Walter. Ich habe vorher den Markus gefragt, ob er den Witz schon erzählt hat. Also ich hatte so einen Witz auf dem Herzen. Und ja, okay, ich erzähle es nochmal vielleicht. Ja, genau. Zwei Christen sind auf einer Insel gestrandet. Einer davon ist Millionär und der andere ist Schreiner. Und die Insel war einsam, die hatten keine Chance, von dort irgendwie wegzukommen. Und der Schreiner, der sagt dem Millionär, weißt, was nützt dir jetzt deine ganze Kohle? Wenn ich Werkzeug hätte und ein bisschen Holz, ich würde was bauen und wir würden weg von hier kommen. Aber wir haben nichts. Und du, was nützen deine Millionen jetzt? Und der Millionär sagt, ich gebe treu jeden Monat mein Center. Mein Pastor wird mir finden. Fand ich sehr, sehr cool, ja. Okay. Ich habe heute eine Predigt vorbereitet. Es heißt, in den Schuhen eines Propheten laufen. Elia. Und ich finde, als Kind und unsere Kinder, die hören immer wieder die Geschichte von Elia so oft im Kinderdienst. Und wir nehmen unser Elia in den Erwachsenen-Gottesdienst fast nie. Und ich finde es schade, weil von den ganzen Propheten, die auf der Bühne dieser Welt aufgetaucht sind, da war der Elia einer der Größten. Und der hat so einen spektakulären Dienst. Der hat so kraftvoll und so gigantisch agiert. Und Gott hat so gewaltige Sachen durch ihn gemacht und ich glaube, hey, der verdient auch unsere Aufmerksamkeit heute. Und ja, wenn man sich so die Welt anschaut, dann denkt man, hey, so ein Kerle heutzutage wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, so kraftvoll einer, der Zeichen und Wunder tut. Wer weiß, vielleicht tut so ein Kerle gut. Als erstes habe ich über den Elia in Jakobus 5, 17 und 18 gelesen. Jakobus sagt Folgendes. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen solle. Und es regnete nicht im Lande 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Mit anderen Worten, Jakobus sagt, hey, Elia war einer von uns. Elia sitzt sich mit uns im Gottesdienst, der hockt irgend auf einen Stuhl unter uns. Der war nicht so, wie wir denken, irgendwas, was wir niemals sein können, sondern das war einer von uns. Er hat gebetet. Das findet Jakobus an Elia ganz toll. Er erwähnt die ganzen Wunder, das Feuer vom Himmel, die Erweckung auf dem Berg Karmel erwähnt er nicht. Der sagt, er hat gebetet. Er hat gebetet. Und das hat uns auch viel zu sagen. Er hat gebetet. Er hat gebetet und es hat ganz lange nicht geregnet. Und wenn 3,5 Jahre nicht regnet, dann geht die Wirtschaft kaputt. Wir haben gemerkt, was es heißt, wenn es nicht zur richtigen Zeit regnet. Da drehen die Bauern durch. Die haben echt Panik. Was wird unsere Ernte? Die Versicherungen müssen Entschädigungen zahlen an Bauern und so weiter. Ja, also es ist gar nicht gut eigentlich, wenn wir das erste Mal anschauen. Israel ist damals in eine Finanzkrise gestürzt. War es gut oder war es schlecht? War eine Wirtschaftskrise eine Chance für Israel zu umkehren? Wer sieht schon eine Krise in das eigene Leben als ein Zeichen der Liebe Gottes, in dem er uns zu mehr Nähe zu sich laut ruft? Laut ruft. 1. Könige, Kapitel 17, 1. Und es sprach Elia, der Tischbitter aus den Bürgern Gileads, zu Ahab. So wahr der Herr, Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denen. Da taucht plötzlich Elia auf, der vorher mit keiner einzigen Silbe erwähnt wird, Also das wird, Elia wird nicht vorgestellt, bumm, wie ein Stein ins Wasser, kommt Elia, geht zum König Ahab und der verkündigt das Urteil Gottes über Israel. Es wird nicht regnen, ich sage es denen, oder auf mein Wort. Er kommt und sagt, Leute, ihr habt ein Problem und ich bin der Schlüssel dafür. Was macht der König? Nichts. Er denkt, schon wieder ein Spinner, der man nicht ernst nehmen kann. Uns geht es gut, die Wirtschaft ist stark, dann machen wir wohl alles richtig. Es geht uns gut, dann machen wir alles richtig. Er hat keine Ahnung, dass Elia die ausgestreckte Hand Gottes ist, die ihm helfen will, um das Unheil von Israel abzuwenden. Denk nur kurz an den Propheten Jona. Er geht zu den schlimmsten Feinden Israels, die Ninive, gelebt haben und verkündet 40 Tage noch und Ninive wird vernichtet. Das normale Fußvolk hört die Botschaft, tun Buße, kleiden sich in Sack und streuen Asche über ihren Häupter und tun Buße und sagen, oh, vielleicht erbarmt sich Gott. Danach hört der König von Ninive diese schreckliche Botschaft und der weiß, es steht eigentlich fest, dass Gott uns vernichten will. Tut selber Buße, kleidet sich in Sack, streut sich Asche über sein Haupt und der sagt, vielleicht erbarmt sich Gott. Also der hat einen Schimmer Hoffnung, obwohl er überzeugt ist, Gott wird mit uns sein Urteil durchführen. Vielleicht. In unserem Fall geht der Prophet zu einem König aus Israel, einer, der Gott eigentlich kennen sollte, verkündet dieses Urteil und der König interessiert ihn nicht. Der macht nichts. Er denkt, ja, gut, uns geht's gut. Wohlstand ist unser Indikator. Also, es geht uns gut, wir machen alles richtig. Aber bevor wir weitergehen, möchte ich klar machen, dass Israel sich in einem geistlichen Tief befand. Sie haben Gott vergessen und dienten Baal, einem Fruchtbarkeitsgott. Er war zuständig für Wetter, Wind, Wolken und Nahrung, dieser Götze, dieser Baal. Und wie kann man einen Fruchtbarkeitsgott zelebrieren? Also da sind echt viele abartige Sachen praktiziert in Israel. Die Bibel spricht von Tempelhure, die Bibel spricht von Babysopfer. Wir sprechen von Israel. Wir sprechen nicht von irgendwelchen Völkern, die Gott nicht kannten. Das sind abartige Sachen passiert und die haben das die haben ihre falschen Götter zelebriert. So tief war Israel gesunken. Baal und Asherah waren zwei von den bedeutendsten Götzen, die Israel verehrt haben. Also nicht Yahweh, nicht den wahren Gott, nicht der Gott, mit dem sie einen Bund geschlossen haben, sondern Haufen andere Götter. Auf allen Höhen, unter grünen Bäumen, hat man nach Belieben einen Gott verehrt. Der widerlichste Götze war Moloch. Ihm wurden Babys geopfert. Zigtausende. Also es gibt Ausgrabungen, die so eine archäologische, die sind wissenschaftlich belegt, die haben hinter so einer Tempelanlage zigtausende von kleinen Knochen gefunden, von Babys, die zu Ehre diesem Götzen geopfert worden sind. Das waren Assyrer, das waren die Moabiter und Israel haben sich angeguckt, ja, machen wir auch, weil sie Gott vergessen haben. Vor kurzem kam in den Nachrichten, dass der Papst die Abtreibungsärzte mit Auftragskiller verglichen hat. Und da gibt es Leute, die sind wild geworden. Und ich habe gesagt, das ist doch ein Menschenrecht, Babys abzutreiben. Und übrigens in Deutschland, Auftragsmörder. Und da hat sich die ganze Presse aufgeregt, wie kann er dann uns sagen? Also wie kann man es sonst beschreiben, wenn man ungeschütztes, ungeborenes Leben, was keine Chance hat, sich zu verteidigen, heimtückisch beendet, tötet? In Deutschland werden jährlich Hunderttausende von Babys abgetrieben, laut Aktion Lebensrecht für alle. Das sind eigentlich die Chance, Deutschland diesen Bevölkerungsschwund eigentlich in Griff zu kriegen. Es sind eigentlich die Leute, die vielleicht unsere Renten weiterzahlen werden. Aber gut, die Medien, die regen sich auf, der Papst darf sowas nicht sagen. Also quasi, wir sind nicht viel besser, wenn wir so anschauen. Oder die Gesellschaft ist nicht viel besser als damals. Ist das Gleiche fast. Also ganz schlimme Sachen sind in Israel passiert. Über Ahab, der König von Israel, vom Nordreich, sagt die Bibel Folgendes. 1. König, 16. Kapitel, Abvers 29. Im 38. Jahr Asas, der König Judas, ward Ahab, der Sohn Omris, König über Israel und regierte über Israel zu Samaria 22 Jahre und tat, was dem Herrn übel gefiel, über alle, die vor ihm gewesen waren. In anderen Worten, der war der Schlimmste von allen die Königen, die es vor ihm gab. Und es war ihm ein Geringes, dass er wandelte in der Sünde Jerobeams, des Sohnes Nebats, und nahm dazu Isebel, die Tochter Etbaals, des Königs zu Sidon, zum Weibe, und ging hin und diente Baal und betete ihn an. Und richtete Baal einen Altar auf dem Hause Baals, das er baute zu Samaria, und machte ein Aschera-Bild, dass Ahab mehr tat, den Herrn, den Gott Israels, zu erzürnen, denn alle Könige Israels, die vor ihm gewesen waren. Also Gesellschaft am Boden, geistlich, der König war der Schlimmste von allen. Der eigentlich ein Vorbild für das Volk sein sollte. Der eigentlich über die Propheten und ganzen Priester eigentlich im engen Kontakt zu Gott sein sollte. Ich frage mich, wie konnte es so weit kommen? Wie konnte ein Volk, was so viele Wunder von Gott erlebt haben, in solchen Götzendienst verfallen? Doch nicht nur das, die Nation war gespalten. Das war nicht mehr Israel mit seinen 12 Stämmen und ein König, ein Volk, sondern die Nation war gespalten. Die waren getrennt in Nordreich und Südreich. Im Südreich war Juda und im Nordreich waren die anderen Stämme Israels. Und er hat in Samaria regiert. Deswegen finden wir so schlimm, dass das in das Neue Testament, es war so schlimm, dass Juden mit dem Samarier Kontakt hatten. Die haben gesagt, die sind unrein aufgrund dieser Geschichte, weil die im Norden schlimmsten Götzendienst betrieben haben. Die haben sich von Gott getrennt. Aber wie konnte es dazu kommen? Und da habe ich nachgeforscht und da bin ich zu Salomo gekommen. Und in meinen Augen, ehrlich gesagt, ist bei Salomo ein Zacken aus der Krone gebrochen. Ja? Wir versuchen, oder in unserem Gedächtnis bleiben so Helden in der Bibel so makellos, so toll, so richtig. Aber die Bibel, die sagt über diese Leute auch die negativen Seiten. Die Bibel sagt, berichtet über das Gute, das Schlechte und das Hässliche. The good, the bad and the ugly. So ein kluger Mann wie Salomo lässt sich im Alter von seinen abartig vielen Frauen zum Götzendienst verführen. Und die Geschichte kann man im 1. Könige 11 finden. Also ich möchte es nicht lesen. Das ist sehr viel Material heute. Und als Strafe kündigt Gott an, dass ihm sein Königreich entrissen wird. was in den Lebzeiten seines Sohnes Rehabeams passieren soll. Und wie alles, was Gott ankündigt, passiert es auch, die Nation wird gespalten. Rehabeam darf über Juda regieren im Süden und über Israel wird Jerobeam eingesetzt. Jerobeam hat im Norden aber ein Problem. Der merkt, das Volk geht nach Jerusalem, um Gott Opfer zu bringen. Und dann denkt er sich, meine Untertanen jetzt, die gehen eigentlich in dem anderen, in dem Südreich, Gott anzubeten. Und es kann sein, dass während anbeten und während dieser geistlichen Verbindung, es kann sein, dass sie mir abwandert. Und da habe ich ein Problem, da verwerfen sie mich als König und es kann sein, dass die Nation wieder zusammenkommt. Wir müssen uns überlegen, wie perfide er gedacht hat. Und dann sagt er, ich habe eine Lösung, ich habe eine goldene Idee. Und aus dieser goldenen Idee macht er zwei goldene Kälber, einen goldenen Kalb setzt er im Norden, im Dan, und einen anderen goldenen Kalb setzt er in Bethel und sagt, siehe, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat, bleibt hier im Norden, bleibt unter meiner Regierung, ich gebe euch einen Gott, ihr braucht nicht nach Süden gehen, nach Jerusalem, sondern ihr könnt diesen Gott hier anbeten. Genau wie Aaron gemacht hat, wo das Volk die Geduld verloren hat, wo Mose auf dem Berg war und haben gesagt, hey, wir wollen irgendwas anbeten und Aaron macht denen ein goldener Kalb. Genau das hat Jerobeam gemacht. Und so fing diese Abwärtsspirale, die Samarier, die Israeliten im Norden, schlimmste Götzendienst, dieser goldene Kälber angebetet und so weiter und so weiter. Und was Jerobeam noch gemacht hat, er hat gesagt, okay, wir haben zwar keine Leviten bei uns, weil die Leviten alle im Süden sind, aber ihr dürft aus ganz normalen, wer Bock hat, Priester zu werden, der darf Priester sein. Und jeder sagt, okay, ich hätte Lust, Priester zu sein. Ich hätte Lust, heiligen Dienst für dieser goldene Kälber zu machen. Und er gibt denen eine Religion, einen neuen Gott, neue Religion, neuen Gott, neue Städte, um diesen falschen Gott anzubeten. Und die vergessen den unsichtbaren, mächtigen Gott, die ihnen gesagt hat, ich sollte euch kein Bild machen. Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Das gibt's nicht. Ich bin der Schöpfer. Das ist der allmächtige Gott. Wir können ihn mit nichts vergleichen. Und kennt ihr auch Leute, die sagen, ja, es steht zwar in der Bibel das und jenes, aber man darf es nicht so genau nehmen. Wir glauben so und so, wir spüren das und jenes. Und es ist doch vom Verstand her, es ist doch praktischer, wenn wir es so machen. Dieser Gedanke Jerobeams, wir machen unsere eigenen Götter oder wir haben unsere eigenen Vorstellungen von unserem Gott, wie er aussehen soll. Und praktisch ist, wenn wir einen Gott haben, der immer unser Laufbursche ist, der kommt und hechelt vor uns, steht und sagt, was soll ich dir noch tun? Ja, mach mir das, bring mir den Cadillac oder wo ist meine Villa? Ich will eine Villa in der Schweiz haben, am Como-See wieder, wie hieß der, Cluny, ja. Genau, das ist so ein praktischer Gott. Also wir mögen solche Gottesbilder. Es ist nicht der Gott, den wir dienen sollen, sondern es ist Gott, der uns dienen soll. Ganz praktisch. Genau, und so kommt, dass der Mensch seine eigenen Götzen macht und der Mensch ist das Maß aller Dinge. Die menschliche Natur ist die Quelle der Offenbarung. Das ist die Schlange mit gespaltener Zunge aus dem Garten Eden, die sagt, esst aus dem Frucht und ihr werdet sein wie Gott. Ihr könnt eure eigenen Maßstäbe haben. Ihr braucht nicht immer auf Gott hören. Und in dieser schlimmen Zeit, nach Jahren Abwärtsspirale nach unten, geistlich, ja, in dieser schlimmen Zeit, bumm, da kommt so ein Hammer, wird nicht viel vorher über Elia geredet, aber er taucht auf. Er kündigt diesen Urteil, Ahab tut nichts, ist ihm auch egal, es geht ihm gut. Und wir merken, dass die Regierung kein Zeichen der Umkehr oder Reue zeigt. Übrigens, Elia heißt Eli, kennt ihr ja, Eli, ja, ist ein Name für Gott. Und Yahu, Eliahu heißt Yahweh, mein Gott ist Yahweh. Und er kommt, sagt die Worte Gottes, das ist das, was ein Prophet macht. Prophetus heißt einer, der die Worte Gottes weitergibt. Es muss nicht immer mit der Zukunft zu tun haben, sondern Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Prophetus, einer, der die Gottes Worte trägt und weitergibt. Er gibt diese Worte und verschwindet. Gott befiehlt ihm, ich will dich versorgen am Bach Krit. Und dort werden die, ihr kennt, ich will nicht so, weil die Geschichte ist faszinierend, aber zu lang. Er geht dorthin, wird von Raben versorgt, in der Früh und am Abend. Die Raben bringen ihm Brot, Fleisch, also der hat es bequem, der ist gut versteckt, der hat Wasser. Und auf einmal trocknet diesen Bach Krit, weil im Land war eine große Dürre. Das ist genau, was er angekündigt hat und was Gott in Israel getan hat, um sie aufzuwecken. Danach, nachdem diesen Krit-Bach ausgetrocknet ist, der zieht weiter nach Zidon in eine Ortschaft namens Zapat. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass Isabel, die kommt aus Zidon. Und Gott versteckt den Prophet, sein Diener, genau im Haus des Feindes. Ahab und Isabel in dieser ganzen Zeit, die schicken ihre Spione weltweit, weil die merken, die schauen das Wetterbericht an und die merken, es wird kein Regen kommen und die Felder sind rot, sind alle ausgetrocknet und sagen, Elia ist schuld. Er hat das getan. Die sehen nicht die Schuld bei sich, sondern bei Elia, diese Spielverderber. Und die suchen ihn überall. Und die bringen die Könige und alle die Nachbarn und sich herum, die bringen dazu, bitte schwört mir, dass ihr nicht den Elia bei euch verbergt. Und schicken überall. Und der Elia, der steckt so im Land, da wo eigentlich die Isabel kommt, wo der König selber, Etbaal, das ist so der ganz üble Götzendiener. Etbaal, der hat den Namen Baal in seinen Namen übernommen, weil er so eifrig für Baal war. Ja. Manche sagen, dass er sogar ein Hohepriester der Baal war. Und dort wird Elia versteckt. 3 Jahre vergehen, tiefste Wirtschaftskrise, alles ausgetrocknet. Und die Leute fragen sich langsam, ja, wo ist denn Baal? Warum tut Baal nichts? Der ist ja doch der Wettergott, der ist doch der Fruchtbarkeitsgott. Der soll doch was tun. Aber der kann nicht tun, weil der ein falscher Gott ist. Weil der Herr ist der wahre Gott. Es ist eine Zeit, die für Umkehr bestimmt ist für Israel. Gott will zeigen, so wie er die Götzen aus den Ägypten gerichtet hat, durch diese 10 Plagen, der richtet Baal und sagt, Baal ist nix, der kann nix. Ich bin Gott über das Wetter. Und 3 Jahre regnet es nicht. In dieser Zeit, Isabel und Ahab, die töten alle Propheten, alle wahren Propheten Gottes und auch Elia muss sich verstecken, sonst wird er getötet. Statt den wahren Propheten Gottes, Isabel und Ahab haben 450 Propheten für Baal und 400 für Asherah versorgt. Und nach 3,5 Jahren befiehlt Gott Elia, sich Ahab zu zeigen, um es wieder regnen zu lassen. Und dann taucht Elia wieder auf. Der zeigt sich. Und als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Das ist ja Wahnsinn. Der hat all diese Zeiten nichts gelernt. Der ist so stur, so fest in seinem Götzendienst und so entschlossen, den wahren Gott nicht zu erkennen. Er aber sprach, Elia, nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und den Baalen nachwandelt. Er bringt es auf den Punkt. All das ist gekommen, weil ihr in diesen Götzendienst verfallen seid. Aber seinerseits kein bisschen Einsicht. Danach einigen sie sich auf ein Treffen mit dem Volk und die ganzen Baalpriester auf dem Berg Karmel, wo Elia den endgültigen Beweis für Jahwe als einzigen Gott liefern will. Es soll Opfer gebracht werden und für Baal auch. Ja. Und der wahre Gott soll eigentlich für das Feuer sorgen. Ja. 1. Könige 18,21. Da trat Elia zu allem Volk und sprach: Wie lange hinket ihr nach beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so folget ihm nach. Ist aber Baal, so folget ihm. Und das Volk antwortete ihm nichts. So lange waren die schon mit den Baalen angefreundet, so lange haben die schon Götzendienst betrieben. Die haben gesagt, die haben nichts gesagt. Die haben geguckt, ja, mal gucken, wie es auskommt. Aber wir merken, dass die eigentlich ergebnisoffen waren. Merken wir später. Dann, der Elia lässt die Baalpriester erstmal anfangen. Ja, die schlachten das Tier, legen es auf dem Holz drauf, auf diesem Altar. Und die haben ausgemacht, Gott, wenn Baal wahre Gott ist, der soll euer Opfer durch Feuer anzünden. Also ihr dürft keine Zündhölzer benutzen, sondern Gott, euer Gott soll das anzünden. Und in meinem Fall, mein Gott soll das anzünden. Als Zeichen, dass er, der dieses Opfer anzündet, der wahre Gott ist. Und die Priester Baals fangen dann mit Ritualen. Die haben sich aufgeritzt, weil dieser Baal, dieser Dämon, der wollte auch ein bisschen Blut sehen. Ja. Flehen, schreien stundenlang, doch keine Antwort. Und was ich so witzig finde, Elia verspottet sie und sagt, ruft doch lauter, vielleicht schläft euer Gott oder der ist auf die Toilette oder der ist auf Reisen und so. Ruft lauter, lauter, lauter. Und da haben die immer weiter gemacht, bis sie in Ohnmacht gefallen sind. Ja, immer wieder. Die Sonne hat sie so prall auf den Schädel geschlagen und es sind alle umgefallen. Aber nichts passiert, kein Feuer vom Himmel für Baal. Danach, nachmittags, zur Zeit des Speiseopfers in Judäa, das ist interessant, also im Süden, da im Tempel, zu dieser Zeit wurde das Speiseopfer gebracht. Wir reden vom Norden, von dieser gefallenen Nation, die Götzendienst betrieben hat. Also, zur Zeit des Speiseopfers in Juda baut er wieder den Altar auf. 12 Steine, er nimmt 12 Steine, symbolisch für die 12 Stämme Israels, schlachtet das Jungtier, macht einen Graben um den Altar und begießt alles mit Wasser. Und er sagt, macht's nochmal und nochmal. Ich mache ja keine Tricks. Ich glaube, dass mein Gott sogar dieses nasse Geholz und das nasse Opfer anzünden kann. Für Gott ist kein Ding unmöglich. Und da machen sie immer wieder und lesen wir weiter in 1. Könige, Kapitel 18, 36. Und um die Zeit, da man das Speiseopfer darbringt, trat der Prophet Elia herzu und sprach, O Herr, Gott Abrahams, Isaak und Israel, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Knecht und dass ich solches als alles nach deinem Wort getan habe. War nicht eigenständig, das war nicht so irgendein Traum von ihm, sondern er hat alles nach Gottes Wort gemacht. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, dass uns Sachen gelingen, wenn wir in so einer Verbindung mit Gott sind, dass wir ganz genau wissen, was Gottes Wille ist und in diese Richtung gehen. Und dass wir das tun, was Gott will, weil ich habe selber bei mir gesagt, ich habe Träume, ich habe christliche Träume, also ganz blumige, schöne, spektakuläre, aber ich bin mir nicht sicher, ob meine Träume Gottes Wille ist. Aber in Gemeinschaft mit Gott können wir Gottes Wille entdecken und können auch das tun, was Gott will. Und dann passieren Dinge, weil Gott dahinter steckt und nicht nur irgendwelche Träume. Genau, und da will ich weiterlesen. Erhöre mich, o Herr, erhöre mich, dass dieses Volk erkenne, dass du Herr Gott bist und dass du ihr Herz herumgewendet hast. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde. Also quasi eine richtige Explosion gab es da. Und es leckte das Wasser auf in den Graben, als alles Volk solches sah. Fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen: Fange die Propheten Baals, dass ihre keine entrinne. Und sie fingen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie da selbst. Also so ein Todesurteil. Und es waren echt viele da. Die Humanisten unter uns würden dann schreien: Hey, warum lässt Gott so, oder warum so ein krasses Urteil? Vergesst nicht, das sind die Leute, die diese Ritualien praktiziert haben. Das sind die Leute, die Kinder geopfert haben. Und Gott hat gesagt: Schluss, Mörder, Schluss. Elia schickt dann Ahab nach Israel, er soll sich beeilen, weil der Regen kommt. Also Feuer aus dem Himmel, Gott hat gezeigt, Erweckung kommt, das Volk hat geschrien: Gott ist der wahre Gott, Gott ist der wahre Gott. Und als Beweis, dass sie das glauben, die vertilgen auch die Propheten. Und jetzt kommt die Höhe. Der sagt: Okay, jetzt ist die Zeit zum Regnen. Ahab, beeile dich, lauf Richtung Israel, weil sonst dich der Regen erwischt. Und dann, genau, also anscheinend ist in Ahab Herz nichts passiert. Der schaut zu, der guckt zu, aber keine Reaktion, keine Reue, kein Umkehr, gar nichts. Und warum ich das so sage? Weil weiter im Kapitel 19, Vers 1, und Ahab berichtete der Isebel alles, was Elia getan hatte und alles, wie er alle Propheten mit dem Schwert getötet hätte. Er sagt nicht, dass Gott mit dem Feuer das Opfer von Elia bestätigt hat. Er sagt nichts über Regen. Hey, Gott hat wieder nach seinem Wort regnen lassen. Ihm tut's weh für diese Propheten. Ich würde sagen, wir merken auch in diesem Bibelvers, wer der Chef zu Hause ist. Er ist zu Isebel gegangen, hat berichtet: Ihre Majestät, so und so und so, der hatte zu Hause nichts zu sagen. Wir haben auf Arbeit einen Spruch: ja, es ist die Kollegen, die auf Arbeit einen ganz großen Maul haben, die haben zu Hause nichts zu sagen. Ja, genau. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: So sollen mir die Götter tun und so hinzufügen, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich mache. Also genau das Gleiche, wie du den Baal preist. Ist eine schwierige Übersetzung. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört. Also er flüchtet nach unten, also in dem Südreich, das Juda gehört, und er ließ seinen Knaben dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er bat. Er hat wieder gebetet, aber jetzt hat er das Falsche gebetet, dass seine Seele stürbe, und sprach: Ein Mensch sagt zu Gott: Es ist genug, nimm nun, Jahwe, meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Ein Mensch sagt Gott: Es ist genug, ich habe keine Lust mehr. Lass mich sterben. Und was mich wundert, ist, dass so ein Riesenerfolg auf dem Berg Karmel so schnell zu einer Depression und so zu einem Tief von in Elias Leben ist. So nah beieinander. Elia hat eine schwere Depression. Der Moment, für den er geboren wurde, scheint vorbei zu sein. Er heißt, mein Gott ist Yahweh und das Volk ruft auf dem Berg, Yahweh ist der wahre Gott. Eliahu. Und der denkt, okay, das war's schon, mein Leben ist zu Ende, es hat keinen Sinn mehr. Und er sieht aber auch, dass in der Politik sich nichts getan hat. Er sieht das Volk, ja, die hatten so eine Euphorie. Alle haben geschrien, Gott ist der wahre Gott. Aber dann, wo sie vom Berg runtergegangen sind, gut, die sind alle zu ihren Häusern gegangen. Die haben keinen Einfluss auf die Regierung genommen, das Volk. Die hätten sagen können, wow, wir wissen, wer uns hier zu Götzendienst verführt hat. Ich glaube, das hat mit Isabel zu tun und mit Ahab. Was wäre, wenn sie einfach einen Putsch organisieren und sie stürzen und da lassen wir uns göttliche Könige über uns herrschen? Haben es nicht getan. Wahrscheinlich sind alle nach Hause gelaufen, war schön auf dem Berg, war schön auf dem Bundestag, war schön, keine Ahnung, bei Billy Graham, große Evangelisation oder Reinhard Bonnke, es war schön da. Der Herr ist der wahre Gott, aber nach Hause im Alltag alles wieder normal. Und was bei Elia noch so ist, er glaubt, dass Gott nicht das getan, was er hätte tun sollen. Er hat mehr erwartet von Gott. Hey Gott, ich habe das und jenes getan. Und er sagt, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ich bin nicht besser wie meine Väter. Aber ich glaube, nein, Elia, du verlässt diese Welt nicht, wann du willst, sondern nur, wann und wie Gott es will. Das muss uns alle klar sein. Egal, wie es uns geht. Und wir haben Gott nicht zu sagen, wann er uns zu sich nehmen soll. Er macht es zu seiner Zeit, wie er es will. Und in dem Fall Elia, das ist ganz spektakulär wieder. So, dann legt er sich in der Wüste, erschöpft, kaputt, am Boden. Und er legt sich schlafen. Auf einmal kommt ein Engel, rührt ihn an und sagt, hey, steh auf und iss. Und er hat auf einen Stein Brote und Wasser, einen Krug Wasser gefunden. Weiß nicht, was das für ein hochdosiertes Proteinbrot war. Aber der kam auf die Beine, hat gegessen, richtig gegessen. Da legt er sich wieder hin. Nach einer Weile kommt der Engel wieder, bum, bum. Hey, wach auf, ich habe nicht gesagt, du sollst wieder schlafen. Da schläft gut, isst gut. Genau, und dann hat er eine ganz lange Reise vor sich. Ich glaube, das ist, wenn es uns richtig dreckig geht, ich glaube, das Schlimmste, was wir machen können, ist nicht gut zu essen und nicht zu schlafen. Da tun wir uns keinen Gefallen. Also ich würde echt empfehlen, Eliakur, wenn es euch schlecht geht, schlafen, gut essen. Bei Elia hat es funktioniert. Dann, genau. Dann macht er sich auf den Weg. Aber er hat ein nächstes Ziel in seinen Augen und der läuft richtig, richtig lange. Keine öffentlichen Verkehrsmittel, der ist gelaufen. Und was war sein Ziel? Der macht sich auf den Weg zu Berg Horeb. Also das macht bei uns, das sagt was, der Berg Horeb. Warum gerade den Berg Horeb? Und was tun wir, wenn unser Glaube angeschlagen ist? Was tun wir, wenn wir Zweifel haben? Was tun wir, wenn wir kraftlos sind und keine Lust mehr haben? Wenn uns alles viel zu viel ist? Wenn wir nicht mehr wissen, was wir glauben sollen? Wir schauen auf den Anfang unseres Glaubens. Ja. Früher die erste Liebe, wo wir uns bekehrt haben, wo wir Jesus erlebt haben. Ja. Die Zeiten, in denen Gott so mächtig erlebt haben. Auf die einfachen Wahrheiten. Wir wollen nicht hochtheologisierte Sachen anhören. Wir wollen einfach die einfachen Sachen hören. Die Grundlagen des Glaubens. Wir suchen nach noch mehr nach Gottes Nähe. Wir wollen Gott wieder spüren und erleben. Genauso wie der Elia. Er weiß, dass auf diesem Berg Mose Gott begegnet ist. Er weiß, dass auf diesem Berg Mose die 10 Gebote empfangen hat. Und er weiß, dass auf diesem Berg Gott gemacht hat, aus dem Felsen Wasser zu sprudeln. Und er erhofft sich das. Er steckt in dieser Krise, ist dem dreckig, aber der sucht eine Lösung und er weiß, meine Lösung ist bei Gott. Ich will wieder auf dem Berg Gottes sein, wo ich seine Nähe erfahren kann. 1. Könige 19,9, da fängt es an. Ah, genau, danke. Und er ging daselbst in der Höhle und übernachtete daselbst, also auf dem Berg Horeb. Und siehe, das Wort Jahwes geschah zu ihm und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Das ist irgendwie krass. Also, was tust du hier, Elia? Er kommt dort irgendwie getröstet zu sein, Antworten zu finden und stattdessen stellt Gott ihm eine Frage. Was tust du hier, Elia? Und er sprach, ich habe sehr geeifert für Yahweh, den Gott der Herrscharen. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwerte getötet. Und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Und er sprach, geh hinaus und stelle dich auf den Berg vor Yahweh. Und siehe, Yahweh ging vorüber und ein Wind groß und stark riss die Berge und zerschmetterte die Felsen vor Yahweh her. Yahweh war aber nicht in dem Winde. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Yahweh war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Säuselns. Und es geschah, als Elia es hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Früher, wo die Leute sich ihren Angesicht verhüllt haben, es ist wie heute, ja? Wenn man irgendwas verbockt hat oder so, was macht man? Da wird man nicht gesehen werden, da verdeckt man sein Angesicht. Und ich glaube, Elia, der merkt, ihr habt so einen großen Gott und ich bin so ein Schissi und ich bin so leicht zu deprimieren und Gott hat mit mir so grandiose Sachen gemacht und ich laufe einfach weg und ich bin am Boden zerstört. Ist Gott nicht das Gleiche? Ist Gott nicht dasselbe geblieben für mich? Das schämt sich. Aber was ich interessant dann finde, der kommt raus und Gott fragt ihn wieder vor dieser Höhle. Also der kommt aus der Höhle, aus der Dunkelheit, kommt er wieder ein bisschen nach außen, ja. Und Gott fragt ihn wieder, was tust du hier, Elia? Und er sprach genau das Gleiche, als wäre eine Platte zerkratzt. Ich habe sehr geeifert für Yahweh, für den Gott der Herrscher und die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich allein bin ich übrig geblieben und sie trachten danach mir das Leben zu nehmen. Und Yahweh sprach zu ihm, geh, kehre zurück deines Weges nach der Wüste von Damaskus und wenn du angekommen bist, so salbe Hazael zum König über Syrien. Die beste Lösung für sein Problem. Hast viel getan, jetzt kriegst du noch mehr zu tun. Aber was ich interessant finde, er kam aus der Höhle heraus und er hat diesen lieblichen, andere Übersetzungen benutzen das Wort, so einen lieblichen Säuseln, ja, wo Gott zu ihm gesprochen hat. Gott fragt, was willst du hier, Elia? Und er sagt immer wieder, ich bin allein. Ich bin ein Freak. Es ist keiner, der genau den gleichen Glauben hat wie ich. Es gibt keine Freikirchler mehr hier in der Gegend. Und Gott sagt, ich habe 7000 in Israel übrig geblieben, die sich nicht vor Baal niedergebeugt haben und ihn nicht geküsst haben. Also du bist nicht allein. Also das ist auch so ein Punkt, wo Leute Depression haben. Ich bin ein Freak, ich bin allein, ich bin der Einzige, der so an Gott glaubt und alle anderen gehen ihren Weg. Aber Gott sagt, nein, da bist du nicht allein. Wenn Gott eine Frage stellt, was willst du hier, Elia? Es ist nicht so, dass, als ob Gott die Antwort nicht kennen würde. Die Antwort ist für Elia, um ihn anzuregen. Was suchst du hier, Elia? Oder, ja, wo bist du, Adam? Wusste Gott nicht, wo Adam ist? Ja, das war eigentlich ein mehr oder weniger Kleingarten für Augen Gottes. Er hat ihn gesehen, dass er sich irgendwo versteckt hat. Genau. Und es ist halt eine Frage für Elia, es ist eine Frage an uns. Was machst du hier, Walter oder Birgit oder Susanne? Oder was willst du hier? Eine Frage für uns. Er muss selber für sich antworten. Gott manifestiert sich nicht immer nur im Gewalten, in viel Tamtam, in viel Bum-Bum, Feuer, Krach und Donner, sondern Gott manifestiert sich auch in einem lieblichen Säusel. Elia wirft immer wieder vor, aus seinen Anstrengungen nicht mehr gemacht zu haben. Also Elia hat sein Bestes gegeben. Und er hat den Eindruck, Gott, ich habe mir mein Bestes gegeben und du nicht. Du hast nicht das Beste daraus geholt. Aber jetzt ist die Frage, was hätte Gott noch alles machen sollen? Israel hatte das Wort, die hatten das Gesetz, die hatten einen Tempel, die hatten Propheten. Ab und zu mal hat Gott Feinde geschickt, um sie wachzurütteln. Jetzt war die Dürre da, die Wirtschaft da am Boden. Hat sie immer wieder wachgerüttelt. Was hätte Gott noch alles tun sollen? Ist das Problem bei Gott oder liegt das Problem bei Israel? Elia antwortet immer wieder, ja, ich habe sehr geeifert. Elia, hier geht es nicht nur um dich. Hier geht es um mich und mein Volk. Ich liebe dich, du bist toll und wichtig. Glaubst du nicht, mir tut es auch weh für dieses Volk, was mir den Rücken zugekehrt hat? Und du bist nicht allein. Ich habe noch viele von deiner Sorte. Du bist nicht allein. Ich weiß nicht, wie lange Elia dort mit Gott enge Gemeinschaft hatte. Es hat ihm aber sehr gut getan, Gottes Gegenwart. Er kriegt neue Aufgaben von dem Herrn und er geht weiter, auch wenn Isabel und Ahab weiter in Israel regieren. Also ich glaube, das, was sie am meisten angefuchst hat, war, dass diese zwei übelst verdorbenen Leute ihren Götzendienst weitergetrieben hat und ganz oben in der Regierung war. Aber Gott kann Sachen bewegen, kann Leute zu sich in seine Gegenwart ziehen, auch wenn gottlose Menschen in die Regierung sind. Auch wenn sich vielleicht, heute haben wir Wahlen, ja, in Bayern. Ja. Es kann sein, dass die Ergebnisse nicht unserem Geschmack entsprechen. Und es kann sein, dass da in der Regierung auch Sachen entschieden werden, die uns total anfuchsen und wir sagen, Gott, warum machst du nicht noch mehr? Aber Gott will uns sagen, hey, egal wie die Ergebnisse ausgehen, ich sitze auf meinem Thron, ich habe meine Leute, auch wenn ihr sie nicht seht und ihr seid nicht alleine. Und noch eine Sache, auch wenn es euch nicht passt, was in der Politik so abgeht, ich habe meine Pläne, ich habe mein Reich und ich betreibe meine Politik, die himmlische Politik. Und die himmlische Politik ist, den Himmel mit so vielen Leuten zu bevölkern, wie es nur geht. Ja. Ahab und Isabel regieren weiter. Elia kriegt seine Aufgaben, er geht, es scheint so, dass es wieder gut geht. Gottes Gegenwart tut gut, geht weiter. Und so als Wort für uns. Auch uns tut es manchmal gut, von Karmel zu Horeb zu bewegen. Ja? Also wir sind in vielen Programmen, Ranger, das und jenes, viele Aktivitäten. Manchmal sind wir ausgelaugt, wir erwarten Sachen, die vielleicht nicht passieren. Ja? Und Gott lässt uns manchmal durch eine kleine Wüste gehen oder eine unangenehme Zeit, aber der will uns in seine Gegenwart führen. Also von Karmel, wo wir Erfolge oder Misserfolge haben und wo wir viel tun, wo wir viel unternehmen. Aber Gott will uns zu Horeb auch bewegen. Und manchmal ist es auch gut, eine Auszeit in Gottes Gegenwart zu suchen. Und wenn wir zweifeln, wenn wir Probleme mit unserem Glauben haben, dann ist die erste Stelle, Anlaufstelle, erste Hilfe, wir suchen es bei Gott, in seiner Gegenwart und nicht woanders. Es muss nicht immer Krach und Donner sein, sondern auch manchmal diesen lieblichen Säuseln, der Friede Gottes, was wir in Gottes Gegenwart spüren und empfangen können. Und Gott sagt Elia und sagt es auch zu dir persönlich, ich bin noch nicht fertig mit dir, egal was du glaubst und egal wo du steckst, ich bin noch nicht fertig mit dir. Und ich bin ganz begeistert, Elia hat ein mega schönes Ende gehabt, der ist im Himmel aufgefahren, da kam dieser feurige Wagen und da kam dieser Sturm und er wurde aufgehoben in den Himmel, ich bin soweit. Genau, und dieses Versprechen ist auch für uns, dass wir eines Tages zu Gott genommen werden. Ob wir den Tod erleben oder nicht, ob die Entrückung kommt oder nicht. Ich bin jetzt soweit. So, ich danke Gott für unseren treuen Wächter hier. Die Zeit ist um. Es ist auch gut so. Wir haben Grenzen. Wir sind noch nicht in der Ewigkeit, wo wir ewig Gottes Wort hören werden. Und deswegen sage ich jetzt ein lautes Amen.